Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Mystik, das sind Berichte über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit, so sagt das Wikipedia. In anderen Worten, Mystik bezeichnet religiöse Erfahrungen oder auch spirituelle, und die sind nicht objektiv fassbar. Eine gewisse Unpräzision gibt es rund um diesen Begriff herum, und doch wird er häufig eingesetzt in allen möglichen Zusammenhängen. Das Museum Riedberg in Zürich bietet im Moment die Ausstellung Mystik, die Sehnsucht nach dem Absoluten. Und da kann man also unter anderem eintauchen in die Leben von 40 Mystikerinnen und Mystiker aus den letzten 2000 Jahren. Die Mystik, ein gutes Thema für Weihnachten. Und zu Gast hierzu sind Annette Schindler, Kunsthistorikerin und Leiterin des Animationsfilmfestivals Fantosch, wohnhaft in Basel, und Silvano Cerutti, Autor und Journalist aus Solothurn. Die Ausstellung Mystik, die Sehnsucht nach dem Absoluten. Annette Schindler, wie hat Ihnen denn diese Ausstellung gefallen?
Also mich hat die Ausstellung im ersten Moment ein bisschen verwirrt. Bin nicht religiös, bin jetzt an religiösen Themen in engeren Sinn nicht so interessiert und war deshalb am Anfang ein bisschen so, was mache ich jetzt mit diesem religiösen Thema für mich? Und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass da viel mehr drin ist als ein religiöser Zugang. Also für mich war es eine Entdeckung, und das hat mir extrem gut gefallen, was ich da erfahren und entdeckt habe.
Silvano Cerutti?
Ja, ich habe ein bisschen zwiespältige Gefühle dieser Ausstellung gegenüber. Es ist ein tolles Thema. Ich muss vielleicht sagen, ich komme aus einem Haushalt, der religiös geprägt war. Meine Eltern haben beide als Religionslehrer gearbeitet. Ich war von dem her mit dem Begriff an sich vertraut. Ich habe ein persönliches Problem mit der Ästhetik dieser Ausstellung, aber das tut mir leid. Also da kann das Museum Riedberg nichts dafür. Ich habe diese gedeckten Farben nicht gerne. Mhm. Mein Problem war mehr, ich musste sehr viel lesen. Mhm. Ich stand ein bisschen verloren in dieser Ausstellung.
Also zu viel Textmaterial, in anderen Worten.
Nein, es war mehr, ich konnte wenig anfangen mit den Exponaten. Mhm. Das heißt, ich musste lesen, um zu verstehen, warum stehen die da. Mhm. Und dann war es, ja, dann war es halt quasi eine Lesung mit Bewegung.
Aber jetzt ist ja das natürlich auch eine Ausstellung, die, und das wird gleich anfangs mal mitgeteilt in einer hübschen, ironischen Einführung, eine charmante Einführung den Ausstellungsmachern, die sich auf vier Bildschirmen darüber unterhalten, was jetzt der Inhalt dieser Ausstellung sei. Das ist eine Ausstellung, die natürlich sehr stark auf dem Wort basiert, und das macht das Ganze natürlich auch nicht einfach auszustellen.
Ja, ich denke, das ist so. Also man muss sich schon darauf einstellen, es ist nicht eine Kunstausstellung, wo die Werke für sich selber sprechen und keiner Erklärung bedürfen, was übrigens meiner Meinung nach bei Kunstausstellungen auch nicht wirklich zutrifft.
Oh ja.
Sondern es ist eine thematische Ausstellung über ein Thema, das eigentlich ja sich anders erschließt als über Bilder. Die Bilder sind dort und zum Teil sehr, sehr sprechend in meinen Augen, aber sie illustrieren oder untermalen eigentlich das Thema. Sie sind nicht für sich selber in der Ausstellung, sondern für das Thema oder als Unterstützung des Themas. Und von der Anlage her, es will auch nichts anderes sein, kann ich den Ausstellern das gar nicht verübeln, sondern ich denke, da haben sie ihren Job schon gut gemacht.
Man landet mitten in einem Labyrinth drin, ist ein bisschen schwer, sich da zurechtzufinden, aber eigentlich spielt es auch nicht so eine Rolle, wo man genau landet, oder? Was meinen Sie? Also ich bin runtergekommen, die Treppe runtergekommen, bin in diesem Raum gelandet und als erstes einfach irgendwie nach Zufallsprinzip im Judentum gelandet. Ist auch nicht so schlimm.
Nein, schlimm ist es nicht. Ich bin froh, dass Sie das sagen, weil ich habe zwar bei 1 angefangen, aber ich habe mich dann verlaufen und ich dachte schon,
wie finde ich hier wieder raus?
Es sei wieder typisch für mich, aber ich bin offensichtlich nicht der Einzige, dem es so gegangen ist.
Nein, es ist wirklich je nachdem, wo man einsteigt, aber das ist auch nicht schlimm. Also ich denke mir, dass das Thema per se ist ja so groß, dass eigentlich egal ist, wo man einsteigt. Und das Zweite ist, die Themen sind ja universell. Das ist ja egal, ob wir in Japan einsteigen, in Indien oder irgendwo in Osteuropa.
Das hat mir eben eigentlich gut gefallen. Also ich habe die Ausstellung in 2 Tranchen besucht. Zuerst bin ich richtig brav den geführten Weg entlang gegangen, also wo der Rundgang eben anfängt. Und beim zweiten Mal, was ich die erste Hälfte ja schon gesehen hatte, bin ich dann verkehrt rumgegangen und habe gemerkt, für mich ist das Schöne, dass man so in jeden geografischen Bereich eigentlich eintauchen kann und so über diese geografischen Umschließungen oder die Umschließungen quasi der religiösen Zuordnung wie einfach ganz viele Spielarten des gleichen Themas dargestellt bekommt und aufgefächert bekommt. Was mir sehr gut gefallen hat, einfach zu sehen, Mystik hat so viele verschiedene Gesichter, und zwar überraschende Gesichter, wenn man quasi aus dem europäischen Kontinent kommt und nur gerade
das leidensbetonte christliche...
Genau, und den Franz von Assisi und ja,
genau.
Niklaus von der Flüe.
Diese Einteilung in verschiedene Glaubensgebiete eigentlich, sagen wir jetzt mal rein geografisch genommen und auch auf einzelne Religionen gesetzt, hat Ihnen das auch gefallen, Silvan Chaudhry?
Ich hatte Mühe damit. Also ich kann nur unterstreichen, was Frau Schindler gesagt hat. Es ist ein wahnsinnig großes Thema. Es ist wahnsinnig viel Information. Es ist wahnsinnig schwierig, die irgendwie aufzufächern. Mir wäre es lieber gewesen im Nachhinein, wenn sie thematisch gegliedert worden wäre. Also es gibt gewisse Dinge, die sich wiederholen oder die man in mehreren Religionen findet. Es wäre für mich einfacher gewesen, einen Einstieg zu finden, wenn es nach diesen Themen geordnet gewesen wäre. Aber das bin jetzt einfach ich. Also das darf man nicht als absolute Kritik verstehen.
Nun ist es ein Labyrinth, wir haben es gesagt, es ist extrem reichhaltig. Es braucht unglaublich lange Zeit, glaube ich, um sich einen Überblick zu verschaffen über das, was da alles da ist. Jetzt, wo sind Sie denn hängen geblieben? Gibt es da Exponate, Texte?
Ja, eben, ich denke, ich hatte vielleicht auch gar nicht den Anspruch, jetzt wirklich den Überblick zu bekommen, sondern wie da und dort ein bisschen reinzuspüren und ein bisschen was zu erfahren, das über den Horizont hinausgeht, den ich mitbringe. Und eben durch die zwei Rundgänge, die ich gemacht habe, wurde mir natürlich am Anfang das Bild, das ein bisschen nicht so, wie soll ich sagen, lebensbejahende Bild des Eremitentums und der Askese und der europäischen christlichen Spielart des Mystizismus zuerst durchgespielt. In der Ausstellung kommt der sozusagen am Anfang des Rundgangs, wo es um Entsagung geht, darum geht, sich von der Welt abzuwenden, darum geht, quasi wirklich als Einsiedler irgendwo sich diesen absoluten Werten auszusetzen. Und da hatte ich dann zum Anfang ein bisschen Mühe. Dann gab es aber einige Stellen, wo ich merkte, dass ist auch Mystizismus, aber es wird total anders praktiziert. Also das sind zum einen die Derwische, völlig anders an dieses Thema rangehen. Für sie geht es auch darum, etwas Absolutes zu finden, aber für sie geht es eben gerade darum, innerhalb der Gesellschaft dieses Absolute zu finden, indem sie sich dem Spott und der Verachtung der Gesellschaft aussetzen, indem sie sich gegen diese Gesellschaft auflehnen, gegen alle Regeln verstoßen, selbst gegen religiöse Regeln verstoßen. Auch Sexualität spielt, ganz offene Sexualität spielt dort eine große Rolle. Also sie unternehmen eigentlich alles, um sich sozusagen selbst aus der Gesellschaft auszustoßen und auf diesem Weg quasi zu dem absoluten Mystischen zu finden. Und da hat es begonnen für mich wirklich faszinierend zu werden, dass die gleiche Suche auf so unterschiedlichen Wegen stattfindet.
Genau, die Vielfalt der Ansätze zu diesem Thema Mystizismus, ein bisschen auffächern werden wir das schon noch. Silvan Chaudhry, wo sind Sie hängen geblieben?
Ehrlich gesagt auch bei diesen sogenannten Prügelderwischen. Also das fand ich wirklich ganz toll, wie man sich so bewusst gegen die Norm stellen kann und das unter dem, das halt im Versuch, die eigene Eitelkeit zu überwinden. Das fand ich wirklich einen sehr spannenden Ansatz.
Ich möchte nochmals auf das Thema dieser eben der sexuellen Ausschweifungen bei den Derwischen zu sprechen kommen. Eben sie haben das ja praktiziert auch als eine Art, sich gegen alle Regeln aufzulehnen. Aber die Sexualität auch als Methode sozusagen zum Absoluten zu kommen, spielt auch in anderen Religionen eine Rolle. Das fand ich dann auch spannend, dass das zum Beispiel bei den tantrischen Zugängen zum Mystizismus dort auch eine Rolle spielt. Dort übrigens gab es auch für mich ein wunderschönes Exponat, eine ganz kleine in Gold gearbeitete Statue von einem verschmolzenen Liebespaar mit, ich glaube, 7 Armen, 3 Köpfen, und das symbolisiert quasi diese Verbindung aller Gegensätze. Und Also für mich war es wie so der Weg auch von dem bekannten Mystizismus, der eben alle Lebensfreude ablehnt, zu demjenigen, der sich gegen die Gesellschaft auflehnt, zu demjenigen, der halt die Sexualität zum Beispiel, als ein Beispiel auch zelebriert, wo die Lebensfreude ein Teil der Findung des Absoluten wird. Wo man dann aber dazu kommt, was auch gesucht wird, ist ja immer eigentlich die Auflösung, die totale Auflösung. Jetzt im Fall vom Tantrismus ist es die Auflösung der Gegensätze, also wo Mann und Frau eben zusammen in eins und dann nicht mehr in Gegensätze aufgelöst werden kann. Aber diese Auflösung oder dieses Suchen nach dem, was hinter allem Irdischen und Vergänglichen steht, diese Suche selbst hat mich dann auch zu faszinieren begonnen, weil sie eigentlich gar nie aufgehen kann. Hm. Also weil es da wie keine, die Auflösung der Gegensätze führt sozusagen zum Nichts, oder? Oder beim Daoismus, da wurde zum Beispiel postuliert, was man definieren kann, ist nicht Dao. Da dieses ewig und unbegrenzt ist. Also etwas, was man definieren kann, ist begrenzt. Also das kann in dem Fall Dao nicht sein, also Dao als quasi der Mystizismus dieser Ausprägung. Also lässt es sich nicht definieren. Es entzieht sich schlussendlich immer, und zwar in jeder Religion entzieht es sich also allem unserem Verständnis und all unserer Vorstellungskraft. Mhm. Also es ist eigentlich eine absurde Suche schlussendlich.
Aber trotzdem eine, also mir fällt da gerade ein, da gibt es Zeichnungen eines japanischen Malers, irgendwie 17., 18. Jahrhundert. Hisamatsu Shinichi hieß der, und seine Zeichnungen heißen Kreis, Nichts und Leere. Und das ist Zen-Buddhismus. Und ich glaube, das geht eigentlich in die Richtung, die Sie erwähnt haben, Anne Schindler, dass die Suche letztendlich, das Interessante ist vielleicht nicht mal so sehr das Ziel.
Sondern der Weg dahin. Es ist aber auch eine, es ist ja auch eine Gratwanderung. Hm. Also dieses Nichts, die Leere, das könnte genauso gut in ein Gefühl der totalen Sinnlosigkeit führen. Und das fand ich dann so spannend, dass es im Grunde genommen wie ein halbvolles Glas ist und es kommt nur darauf an, wie man es anschaut.
Das ist ja die altbekannte philosophische Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer, je nach Definition. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser heutiges Thema ist die Mystik anhand einer Ausstellung im Museum Riedberg in Zürich. Da ist zu sehen im Moment diese Ausstellung Mystik, die Sehnsucht nach dem Absoluten. Und zu Gast sind Anne Schindler, Kunsthistorikerin aus Basel, und Silvano Cerutti, Autor aus Solothurn. Jetzt etwas anderes, was diese Ausstellung verspricht. Sie sagt uns auch, wir haben hier 40 Mystikerinnen und Mystiker aus 2000 Jahren. Und in der Einführung wird dann auch noch gesagt, wir haben auch geschaut, dass wir möglichst viele Frauen reinkriegen. 40 Mystikerinnen und Mystiker, ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das ist. Trotzdem, was mir aufgefallen ist, als erstes, es sind erstaunlich wenig aus den letzten 200 Jahren. Wieso ist das wohl so?
Ich würde sagen, es hängt damit zusammen, dass das die Auswirkungen der Psychologie sind. Hm. Also einiges von den Praktiken, die mit Mystik zusammenhängen, die gehen ja auch in die Richtung Überwindung des Leidens. Und wenn man Leiden nicht erklären kann, dann muss man irgendwie eine Art finden, wie man es sublimieren kann. Wenn man es aber erklären kann, und Psychologie liefert ja den einen oder anderen Erklärungsansatz, dann wird, denke ich, das Mystische weniger wichtig. Also meine ganz unwissenschaftliche Ansicht.
Das ist ein Deutungsmuster wie jedes andere.
Naja, ich denke, schlussendlich ist ja die Mystik immer mit der Religion verkoppelt, und die Religion hat natürlich auch ein bisschen an Bedeutung eingebüßt, zumindest in diesem, im Sinn der nicht der Laien, sondern eben der Spezialisten. Also die Klöster entleeren sich tendenziell in den letzten, ich bin nicht sicher, ob 200, aber in den letzten 100 Jahren, würde ich sagen. Und mit der Abnahme des religiösen Spezialistentums, denke ich, geht halt auch einher, dass diese wirklich ganz radikale Spezialistenausprägung halt auch ein bisschen verloren geht, könnte ich mir vorstellen. Aber wieso begleitend zur Erklärung von Silvano Cerutti? Weil ich denke, klar, das hat natürlich auch einen Effekt, dass man quasi mit existenziellen Fragen heute einen anderen Umgang finden kann als vor 200 Jahren. Gab es vielleicht nur diesen Weg, damit einen Umgang zu finden?
Ich frage mich, also, dass die Religion an Bedeutung verloren hat, das stimmen wir überein. Ich glaube aber nicht, dass der Glaube an sich an Bedeutung verloren hat.
Also die Spiritualität.
Die Spiritualität. Und ich denke auch, dass gewisse dieser Formen, die man sehen kann in der Ausstellung, die haben Entsprechungen gefunden in der Populärkultur. Also das Bedürfnis an sich ist nach wie vor vorhanden.
Mhm. Wir werden sicher noch darauf zurückkommen, weil ein Punkt ist sehr wichtig, nämlich unter anderem aus der populären Kultur auch die Musik. Das ist etwas, was auch bei der Mystik eine große Rolle spielt. Aber bleiben wir mal noch schnell bei diesen Figuren hier. Man findet da verschiedene Bezeichnungen für diese Mystiker aus der Vergangenheit. Bettelmönche, Wanderprediger, bis und mit Parasiten und Nichtsnutze, also eigentlich dann das totale Negative. Ziemlich verarmte und einsame Figuren auch. Es klang schon damals, als diese Mystikerinnen und Mystiker wirkten, also vor längerer Zeit auch schon als ziemliche Außenseiter einer Gesellschaft.
Ich denke, explizit selbstgewählte Außenseiter, also die suchen natürlich gerade ihre vollkommene Aufgabe, ihre vollkommene religiöse Aufgabe darin, dass sie sich eben abgrenzen von der für sie halt unvollkommenen und immer an der Vergänglichkeit interessierten, unwissenden Gesellschaft der Menschen. Sie müssen sich davon abwenden, um das zu finden, wonach sie suchen.
Nicolas von der Flühe zum Beispiel, Frau aufgegeben, 10 Kinder aufgegeben und weggezogen. Ja, Einsamkeit als der beste Ort der Selbsterfahrung und vielleicht auch das Göttliche zu erfahren. Da gibt es aber auch noch die andere Seite. Es ist ja nicht nur selbstgewählt, es ist auch die Gesellschaft, die sich so anschaut. Hat man denn Angst vor diesen Erfahrungen, die diese Menschen machen können?
Ja, ich denke schon, dass die Einsicht, dass wir nach ganz vielen Dingen streben, die eigentlich vollkommen bedeutungslos sind, dass die eine Radikalität in sich trägt, die für die Gesellschaft sehr erschreckend ist. Mhm. Also wenn ihnen bewusst wird, dass sie im Grunde genommen von, sagen wir, vom Zufall abhängig sind oder vom Goodwill eines höheren Wesens, den sie nicht beeinflussen können, dann wird es sehr fragwürdig, warum sie nach Geld streben, warum sie nach Besitz streben, warum sie nach diversen Dingen streben, die wir für alltäglich, normal und vernünftig halten. Mhm. Und das ist dann schon eine Bedrohung.
Es wird dann eigentlich das ganze moderne Leben quasi wie in Frage stellen oder das Leben ganz, ganz allgemein.
Absolut.
Ja. Ja. Was mir auch noch scheinen will auf dieser Suche nach dieser Verbindung zum Göttlichen, ist, dass man immer wieder in der Kultur auch darauf stößt, jetzt vor allem in der Musik. Und das wird in der Ausstellung auch klar. Derwische tanzen sich bis in eine Art von Ekstase. Musik spielt auch in Indien, im Hinduismus eine große Rolle. Silvan Chirruti, Sie beschäftigen sich ja seit Jahrzehnten eigentlich mit Musik auch. Gibt es da nicht auch Momente, die ganz allgemein bei der Musik die Realität aufheben, die also quasi in diesem Sinn eigentlich mystisch wären?
Ja, also in einem ganz unwissenschaftlichen Sinn würde ich schon sagen, dass Momente, in denen man in einem Konzert beispielsweise so aufgeht in der Musik, dass man vergisst, wer man selbst ist und wirklich nur noch mit dem Flow geht, das sind schon so Grenzerfahrungen. Mhm. Ich denke auch, dieses Moment der Ekstase, das ja immer wieder gesucht wird in verschiedenen Kulturen und auf verschiedene Arten, das gehört mit dazu. Das wurde dann gespiegelt bei den Hippies, in der Beat-Literatur, die ja explizit auch Bezug nimmt auf östliche Mystik. Das wird aber auch gespiegelt beim Headbangen. Also wenn sie im Metal-Konzert stehen und so lange den Kopf schütteln, bis sie so ein leicht schwummriges Gefühl haben, dann geht das in die genau gleiche Richtung.
Oder afrikanische Musik mit dem Repetitiven, das quasi wie irgendwie Trance erzeugen.
Genau, und toll fand ich ja dann auch noch diesen kleinen Dokumentarfilm über die Sufis, wo man sieht, in einem Dorf, wo quasi so ein allgemein Ritual praktiziert wird. Das beruht auch auf kontrollierter Atmung. Das geht so fast Richtung Hyperventilieren. Und es heißt dann, das sei das beste Mittel gegen Depression. Ja, natürlich. Also je mehr ich mich von mir selbst entferne, in dem Moment, in dem ich Abstand nehme von meinem unglaublich wichtigen Ich, das unglaublich wichtige Bedürfnisse hat, von dem Moment an, wo ich aufstehe, bis zu dem Moment, wo ich ins Bett gehe und wahrscheinlich noch darüber hinaus, fällt ja auch eine Last von mir. Und das ist diese Selbstaufgabe ist in diesem Sinn eigentlich nicht so bedrohlich, wie es klingt im ersten Moment. Ich muss mich selber aufgeben, um Himmels Willen.
Aber ist Musik der einzige Ort in den verschiedenen kulturellen Feldern, in denen sowas möglich ist? Also Sie kommen jetzt mehr aus der Kunst, Annette Schindler?
Also es gibt zum Beispiel im Experimentalfilm gibt es ja auch so Ansätze, wo so mit Flimmerbildern oder Bildern, die ganz nahe an der Grenze des Auflösbaren sich bewegen, eine Art Rausch erzeugt wird. Dann gibt es natürlich alle die verschiedenen Rauschmittel, die im täglichen und weniger täglichen Gebrauch eingesetzt werden, die irgendwo dazu führen.
Die dann irgendwann mal zu etwas auf einer Leinwand führen.
Die vielleicht einmal zu etwas auf einer Leinwand auch führen können, genau. Aber ich denke, es ist schon ein bisschen ein Unterschied, ob man diesen Zustand sucht, einfach weil der einem enthebt aus der Alltäglichkeit, oder ob man, wie das in der Ausstellung eben beschrieben ist, den auch wie zu reflektieren versucht. Und ich glaube, das Suchen des Zustandes ist etwas, was wir wie auch alle teilen und wo wir eine Verbindung vielleicht dazu finden. Und an dem Punkt, wo wir versuchen, das zu reflektieren und vielleicht auch Sprache dafür zu finden oder eine verstehbare Erklärung dafür zu finden, da scheitern wir ja, oder? Und das fand ich eben auch das Faszinierende an dem Diskurs dieser Ausstellung. Beginnt ja auch mit so einem Bildschirm, wo eben dargestellt, oder in einem Text so ein bisschen eine absurde Schlaufe gefahren wird. Gott ist alles in allem und Gott ist quasi die Allmächtigkeit. Und wie hieß es dann, wenn Gott alles ist er ja dann das Gute und das Böse. Also ist er auch das Böse? Aber nein, Gott ist ja nicht das Böse. Er ist ja weder gut noch böse. Er ist weder Vernunft noch, dann wird alles aufgezählt, was er nicht ist. Also Gott ist nichts. Also dann löst sich das alles wieder auf. Dann ist Gott nichts von allem. Und das fand ich wie interessant, oder dass auf der Suche nach dem, was eben vielleicht hinter dieser Realität, die uns vielleicht auch nur täuscht, oder dieser physischen Welt, dieser endlichen Welt, dieser vergänglichen Welt, was dahinter steht, dass das sich immer sozusagen wieder ins Absurde und ins Nichts führt, weil es alles ist, aber auch wieder nichts ist. Also für mich war das ein Teil, wo dann quasi vom Versuch zu verstehen und zu erklären, was diese Suche bedeutet und was diese Suche ist, wie sich nochmals etwas Neues erschließt, was eine Faszination für mich hat, oder? Das Absolute, was es nicht gibt oder was uns irgendwie einfach nicht zugänglich ist.
Was uns immer entgleitet auf eine gewisse Art. Jetzt uns läuft langsam die Zeit davon. Ich wollte noch ganz schnell irgendwie einen Ort oder eine Figur oder ein Bild, das Ihnen besonders gefallen hat in dieser Ausstellung. Silvano Cerutti, haben Sie gerade Silvano Cerutti?
Ja, ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen, von dem her habe ich einen guten Bezug zu Niklaus von der Flüe. Das ist eine Figur, die ich sehr zwiespältig und sehr faszinierend gleichzeitig finde. Aufgeben der Familie finde ich nicht toll. Die Radikalität, mit der er seine Vision verfolgt hat, für die hege ich eine gewisse Bewunderung.
Sind Sie als Kind auch dort vorbei
gefahren? Ja, natürlich.
wo er sich dann niedergelassen hat, Annette Schindler?
Ja, für mich gab es schon ein paar Arbeiten, die das auch sehr, sehr schön illustrierten. Auch Arbeiten, die halt ästhetisch wunderbar sind. Zum Beispiel eine Zeichnung aus Japan, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Eine Tuschezeichnung mit ganz sparsamen, schnellen Strichen hingezeichnet. Das sind zwei Blinde, die sich über einen Baumstamm, über eine Kluft, eine Schlucht, einen Abgrund tasten, als Sinnbild so, was die Mystiker versuchen, oder sie versuchen, einen Weg zu finden, aber sie sind riesig großen Gefahren ausgesetzt, dass das total scheitern kann.
Und trotzdem das Vertrauen auf sich selber, da überhaupt rüberzukommen?
Genau, als blinde Figur sogar noch, oder? Oder auch eine Zeichnung, wo ein Affe dargestellt ist, der nach dem Mond greift, der sich im Wasser spiegelt. Der Affe symbolisiert natürlich das Unverständnis der Menschheit. Er greift nach der Spiegelung des Mondes im Wasser. Das ist ja gar nicht der Mond. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was die Mystik uns zu sagen versucht. Wir greifen nach etwas Materiellem, was wir denken, es liegt vor uns. Aber eigentlich gibt es eine ganz andere Realität, die die richtige Realität ist, also wie auch immer sublimiert und problematisch dieser Begriff in der heutigen Zeit zu verwenden ist, aber als Sinnbild, als quasi visuelles Werk, das ein Zugang oder einen Aspekt dieser Geschichte zu beschreiben, zu bebildern versucht, hat mir das sehr gut gefallen auch.
Also das Tolle fand ich auch, diesen Aspekt der Bescheidenheit. Was können wir tatsächlich? Und es ist so unglaublich wenig. Also selbst wenn es darum geht, dass wir versuchen, uns Gott vorzustellen, ich glaube, das Nächste, was wir daran herankommen, im höchsten spirituellen Level, ist eine Kinderzeichnung. Wir sind wahnsinnig wenig. Wir können fast nichts. Das ist ganz toll.
Ich nehme das jetzt als Schlusswort. Mystik, ein Ausdruck, der vom Griechischen herkommt, bezeichnet dort geheimnisvoll. Ein weites Feld, die Mystik. Die Wege zum Göttlichen oder zum Absoluten werden da gesucht und das geht von der Ekstase bis zur Askese. Die Ausstellung dazu im Museum Riedberg, Mystik, die Sehnsucht nach dem Absoluten. Zu Gast waren heute Annette Schindler, Kunsthistorikerin aus Basel und Silvano Cerutti, Autor aus Solothurn. Mein Name ist Erik Fackung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.